Die Silvia hat aus dem Predigtext den fettgedruckten Vers vorgestellt und ich habe einen Vers, der dünn gedruckt ist und fast nebensächlich erscheinen könnte und lese noch einmal ein Stück aus dem Zusammenhang. Johannes 12, Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Warum sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Da antwortete Jesus ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was für einen kleinen Nebensatz habe ich gewählt für die Predigt? Den Satz, den Wunsch dieser Griechen, die nach Jerusalem gekommen waren zum Passafest: Wir möchten Jesus gerne sehen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Überlegt mal, was das für ein ungewöhnlicher Satz ist. Ich möchte es mal in unsere Zeit hineinsprechen. Wie würde sich mancher Pfarrer freuen, wenn das der Wunsch der Gemeindeglieder wäre? Ich möchte Jesus gerne sehen. Stattdessen möchte man ja den Pfarrer sehen. Also bei allen möglichen Gelegenheiten. Und man möchte bestimmte Höhepunkte erleben im Kirchenjahreskreis, nicht dies oder das. Das möchte man. Möchte lebensgeschichtliche Höhepunkte, die Goldhochzeit, die goldene Konfirmation soll gefeiert werden. Man weidet sich an imposanten Kirchen. Immer wieder wird mir das immer so gesagt von Leuten, die sagen: Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich in Urlaub fahre, dann gehe ich auch immer in Kirchen. Und ich ärgere mich dann so, forsch bin ich dann auch nicht. Hinterher denke ich immer, müsste sagen: Ja, und was soll das? Und warum erzählen Sie mir das überhaupt? Ist mir völlig egal, was Sie im Urlaub machen, ob Sie dann in Kirchen gehen. Aber man bewundert das, die imposanten Gebäude, die prunkvolle Ausstattung. Man steht feierlich da, habt ihr es in der Zeitung gesehen, hier Eröffnung, Pflegeheim, stehen alle feierlich da. Der Pfarrer ist auch gekommen, nicht im Talar, sondern mit der Stola und spricht ein Segensgebet. Das alles ja, aber wer will denn Jesus gerne sehen? Und geht das überhaupt? Ich meine, damals ja, nicht? Da war ja dieser berühmte Wanderprediger, aber auch damals meinten die Leute ja mit ihrer Bitte, wir möchten Jesus gerne sehen, mehr als dass sie ihn mal gucken wollten, wie er aussieht. Sie wollten ja ihn auch hören, sie wollten ja ihn kennenlernen, wollten mit ihm sprechen, wollten sich ein Urteil bilden, wer ist dieser Mann eigentlich? Sie wollten ihm begegnen, das war es doch, was die Leute wollten. Und der Text sagt, wenn ich frage, was waren denn das überhaupt für Leute, die ihn gerne sehen wollten, ist ja schon außergewöhnlich, denn sie waren von weit her gekommen, nach Jerusalem das Passafest zu feiern, im Tempel, nicht? Und wir wissen aus der Bibel und aus der Geschichte, der Tempel in Jerusalem war ein imposantes Bauwerk, wirklich mit solchen Steinquadern errichtet, in 46 Jahren gebaut von König Herodes. Das war prachtvoll und das genügt den meisten Menschen. Nach Jerusalem pilgern, den Tempel sehen, da die Zeremonien und was da ist, denn Gottesdienstfeier, der Ritus, der da zelebriert wird von den Priestern mit ihren Gewändern und so, das reicht, das genügt den Leuten normalerweise. Sind schon speziell, dass sie sagen, wir wollen aber Jesus gerne sehen. Sie waren von weit hergekommen. Griechen steht im Text, das kann zweierlei bedeuten. Es könnte bedeuten, dass es Proselyten waren. Also das heißt, Leute, die aus den Heiden, aus der griechischen Welt, sich wirklich zum Judentum bekehrt hatten und übergetreten waren durch eine Proselytentaufe und Beschneidung. Also die Männer, nur die Männer wurden ja beschnitten, Gott sei Dank. Bei den Frauen reichte die Taufe dann. Und dann waren sie vollgültig, zugehörig zum Volk Israel. Ja? Aber sie stammten aus den Griechen. Grieche war der Sammelbegriff für alles, was nicht jüdisch ist. Oder aber das Zweite wäre, es waren vielleicht Sympathisanten. Judengenossen steht in manchen alten Übersetzungen oder Gottesfürchtige, so wurden sie genannt. Gottesfürchtige, weil es Menschen waren, die gemerkt hatten, also unsere griechische Götterwelt, die ist ja in hohem Maße sinnlos. Nicht? Also da ist der Himmel voller Götter, die sich gegenseitig bekämpfen und so. Und die hatten ein Empfinden dafür, dass das Quatsch ist und dass diese Mythen einen auch nicht wirklich weiterführen. Und da haben sie gesagt, also die Juden haben einen interessanten Glauben, die glauben an nur einen Gott, und das ist ja auch logisch, nicht? Dass es nur einen Gott geben kann. Und die haben auch interessante Gesetze und Vorschriften. Und diesen Gott, der der Schöpfer ist und dessen Kraft sich erweist in seiner Schöpfung, ist ein unsichtbarer Gott und man verehrt den nicht in Form von Statuen oder Bildern. Das hatten die also ergriffen und waren deswegen gottesfürchtig, hielten sich zum Synagogengottesdienst, aber hatten den Schritt noch nicht gemacht, ganz überzutreten. Vielleicht scheuten viele auch, die Beschneidung ist ja schmerzhaft und durchaus auch mit Komplikationen behaftet unter Umständen. Wenn sie nur Gottesfürchtige waren, dann durften sie gar nicht in den Tempel rein. Ist ja auch ein Ding, nicht? Da kommt man von weit her und dann darf man nur in den äußersten Vorhof, der für die Heiden auch bestimmt war, in den innersten Bereich durften sie dann gar nicht. Was für eine Pleite. Wenn sie Proselyten waren, durften sie in den Tempel hinein. Aber ich denke, sie fanden dort nicht, was sie sich erhofft hatten. Ein erster wichtiger Gedanke. Sie fanden da nicht, was sie sich erhofft hatten und möchte sagen, das ist eine allgemeingültige Erkenntnis aus dem Text. Wenn wir in den äußeren Bereichen der Religion stecken bleiben, werden wir nicht finden, was wir von Herzen suchen. Nirgends. In keiner Kirche. In keiner Veranstaltung. Und Jesus sagt ja, er kennt die Geschichte, wo er die Händler und Geldwechsler austreibt aus dem Tempel, sagt er, dieser Tempel sollte ein Bethaus sein für alle Völker. Ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch, wirklich Begegnung zwischen Gott und Mensch. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das heißt, Jesus sagt, der Tempel erfüllt seinen Zweck nicht. Es ist alles menschlich geworden. Es ist gestohlen worden, was eigentlich zum Tempel gehören sollte, was Sinn sein sollte, ist gestohlen worden. Deswegen sagt er Räuberhöhle. Ne? Nämlich die wirkliche Anbetung Gottes und Begegnung zwischen Gott und Mensch findet nicht statt. Und da waren sie also nun da gewesen in diesem beeindruckenden Bauwerk, aber das hilft ja nichts. Es hilft ja nicht, wenn man sucht nach dem lebendigen Gott und sagt, wo ist er denn? Wer ist es denn? Und wie finde ich denn da einen Anschluss und wie finde ich denn da einen Sinn in meinem Leben? Es ist wie in unseren Kirchen, wo viel Äußerliches die Augen und Sinne anspricht, aber die Seele meistens leer bleibt. Da gibt es eine schöne Tradition, es gibt so die liturgischen Feiern, die Gemeinde freut sich jetzt wieder, weil es wieder Ostern und dann sind wieder die Konfirmationen und ach, das Ganze schön, Kerzenschein und in der katholischen Kirche noch Räuchern und ach, was, es gibt Musik, meditativ, Gesänge und so. Aber wie wenige Menschen, die daran hin und wieder teilnehmen, begegnen dann wirklich dem lebendigen Gott. Und deswegen winken sie ja ab und sagen irgendwann, ach, bleib mir damit weg, ich bin getauft auch und konfirmiert, ja, man hat das irgendwie noch so nicht, aber ich brauche das alles nicht, das gibt mir nichts. Ist leer, ist irgendwie leer, geht mir nicht rein. Und ich denke, dass diese Leute so empfunden haben, nicht? Und in ihrer Pilgerreise von Galiläa nach Jerusalem gesagt haben, naja, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und dann hören sie immer von Jesus. Und was ist im Vorfeld? Johannes 11 wird berichtet, dass Jesus den Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Ein Riesengespräch, nicht? Josephus spricht auch davon, Geschichtsschreiber außerhalb der Bibel. Und das war Tumult im Volk. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die nicht auf der Seite Jesu waren, sagen, alles Volk läuft ihm nach, wir richten nichts aus gegen den, nicht? Riesenbegeisterung, aber nicht nur die Taten, die Jesus tat, dass er Kranke heilt und so weiter, sondern seine Worte vor allem auch, seine Worte. Wir lesen es in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, die legen da Wert drauf. An verschiedenen Stellen sagen sie, die Leute waren entsetzt über die Worte Jesu und sagen, der lehrt ja mit Vollmacht. Das ist ja nicht wie bei unseren Schriftgelehrten und so bla bla bla, sondern der spricht Worte der Wahrheit, Worte, die auf den Kern treffen, was einem wirklich angeht. Und deswegen war Jesus sehr berühmt. Und das alles muss ihnen zu Ohren gekommen sein, diesen Griechen, und sagen, also den Tempel haben wir jetzt gesehen, das war es nicht, aber Jesus haben wir gesehen. Den wollen wir doch kennenlernen. Wenn doch mal das Zeugnis derer, die Jesus kennen, und es sind ja in unserer Mitte viele, die sagen, ja, ich kenne ihn, gehöre ihm an, ich weiß, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Wenn doch dieses Zeugnis mal so manchen Sympathisanten dazu bewegen könnte, zu sagen, ich möchte Jesus gern sehen. Nicht, ich habe irgendwie Anteil an der Gemeinde, ich gehe da auch mal hin. Nein, ich möchte Jesus Christus gerne begegnen. Wenn er auferstanden ist und lebt, ist das doch nicht unbedeutend, oder? Wenn es stimmt, was von ihm gesagt wird seit 2000 Jahren, und wir haben eine ganze riesige Wolke von Zeugen des Evangeliums. Im Gesangbuch haben sind sie verewigt in ihren Liedtexten, aber selbst heute leben Menschen ja mitten unter uns, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ich habe gestern gerade noch mal an den Thorsten Hartung gedacht, der in Frohburg hinter Altenburg seine Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen macht, weil er selber jahrelang im Knast saß, nicht? Autoschieberbande, Drogen und bis hin zum Mord. Und hat uns das ja berichtet, nicht? Wie ihm der auferstandene Christus begegnet, hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Es ist doch da das Zeugnis. Die Frage, wo sind die Menschen, die das hören und sagen, ich möchte Jesus gerne sehen? Kann mir doch nicht genügen, wenn gesagt wird, er ist der Weg zum Vater, zu Gott. Wenn es stimmt, dass er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, möchte ich das doch haben, oder nicht? Ich bin schockiert eigentlich, dass so wenige Menschen in unserem Umfeld und in unserer Kirche so fragen wie diese Griechen hier im Text. Ne? Ich möchte Jesus gerne sehen, möchte ihn kennenlernen. Und jetzt haben wir aber hier in dem Text im Fortgang zwei Irritationen. Das eine ist von den Jüngern ausgelöste Irritation und das andere ist, nenne ich mal so, die Jesus-Irritation. Jesus irritiert nämlich auch die Leute ständig. Erstmal Philippus, die Philippus-Irritation. Wenn tatsächlich jemand käme, in unserem Umfeld auftauchte, der sagt, mit anderen Worten vielleicht, ich möchte Jesus gerne sehen, also der eine wirkliche Neugierde hat, Jesus kennenlernen zu wollen, ihm anzugehören, dann hoffe ich hoffe, dass wir alle diesen Menschen sofort und direkt vor das Angesicht Jesu stellen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir da nicht um den heißen Brei reden oder erst noch uns beraten oder so. Das macht aber Philippus, deswegen ist das irritierend. Philippus bespricht sich mit Andreas. Frage, was sollte das eigentlich? Also die kommen zu Philippus und sagen, wir möchten Jesus gerne sehen. Da steht, er beredet sich mit Philippus, mit Andreas. Was wollten die denn dann eigentlich beraten? Wann der richtige Zeitpunkt ist? Oder was der richtige Rahmen ist? Oder was wollten die denn da? Und ich denke, das ist eigentlich sehr interessant und ist immer Zeitgeschichte in der Bibel. Wie viele sinnlose Beratungen hat die Kirche schon angestellt, obwohl ihre einzige Aufgabe darin besteht, Menschen Jesus Christus zu bezeugen und sie zu ihm hinzubringen. Da werden große Versammlungen gemacht. Und anstatt also zu sagen, wenn jemand das Interesse deutlich bekundet, du hast Interesse an Jesus,
Du bist neugierig,
dann bete ich jetzt mit dir. Das würde das doch bedeuten, dass man einen Menschen direkt mal zu Jesus bringt. Ne? Ich sage, komm, wir beten jetzt. Du hast Fragen, du bist neugierig, du bist offen, ich stelle dich vor Gottes Angesicht, ich bete mit dir. Nee, stattdessen laden wir zum Frauencafé ein oder zum Männerkreis. Ja, jetzt lacht ihr. Weil sagt ihr wahrscheinlich, der Pfarrer macht doch selber den Männerkreis. Dann kann er doch jetzt nicht sagen, es ist sinnlos, da einzuladen. Ich freue mich, wenn ihr alle kommt, alle Männer. Nur, ich habe die leisen Zweifel, dass wenn man grundsätzlich Menschen nicht zu Jesus führt, das dann im Männerkreis auch nicht passiert. Nicht? Ist gut, zum Männerkreis einzuladen, aber wenn das Eigentliche nicht geschieht, dann nützt das alles nichts. Ihr versteht, was ich sagen will. Nicht? Also Philippus berät sich erstmal mit Andreas. Immerhin muss man den beiden zugestehen, dass sie relativ schnell ihre vollkommen sinnlose Synode, die sie da gemacht haben, also Synode ist ja Kirchenversammlung, nicht? Die erste hier in der Bibel, die erste Kirchenversammlung, haben sie ganz schnell aufgegeben und gesagt, naja, nee, wir gehen mal zu Jesus selber. Fraglich bleibt für mich nur, warum sie eigentlich die Griechen nicht gleich mitgenommen haben. Also gehen sie erstmal zu Jesus und sagen, die möchten dich gerne kennenlernen. Was hatten sie denn gedacht, dass Jesus sagt, ja, aber ich habe kein Interesse an denen? Die hätten sie doch gleich mitbringen können. Hatten sie nicht mehr die Worte Jesu im Ohr, die Jesus gerade wenig vorher gesagt hatte? Johannes 6 sagt Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, kommt zu mir. Das ist ein gewaltiger Satz. Ne? Menschen, die neugierig auf der Suche sind, auf dem Weg zu Jesus, sind Menschen, die Gott selber, der Vater im Himmel, seinem Sohn Jesus gibt. Und Jesus sagt weiter, und ich werde sie nicht hinausstoßen. Was zu mir kommt, was mein Vater mir gibt, kommt zu mir und ich werde sie nicht hinausstoßen. Dieses ganze Geschehen kam also doch nicht von ungefähr, dass die Griechen so weit gekommen waren und sagen, dann wir wollen Jesus gerne sehen. Nicht? Das kommt nicht von ungefähr. Das hat Gott selber, der Vater im Himmel, eingefädelt. Und sie hatten das schon kapiert, diese Leute, dass in dem ganzen äußeren Brimborium von Religion sie nicht zufrieden werden können, Festtagsstimmung, die eigentlichen Lebensfragen nicht beantwortet. Und die Jünger hatten das eigentlich wissen müssen, dass Jesus diese Griechen nicht wegschicken wird, aber sie handeln nicht danach. Nicht? Und deswegen frage ich mal in die Gemeinde, wie viel Philippus steckt auch in uns, was man alles weiß und doch nicht tut. Jetzt ist aber durchaus auch eine Irritation, die von Jesus ausgeht. Es ist nämlich merkwürdig, dass Jesus gar nicht direkt auf die Bitte eingeht. Jedenfalls lässt Johannes das im Dunkeln. Wir erfahren das gar nicht aus dem Text. Hat er die jetzt getroffen oder hat er sie nicht getroffen? Oder zu wem spricht er? Nur zu Philippus, zu Andreas? Spricht er zu allen Jüngern? Er sagt zunächst mal, meine Zeit ist gekommen, der Menschensohn wird jetzt verherrlicht werden. Oh, das klingt gut. Die Jünger haben das mit Sicherheit so hören müssen. Hier kommen Leute von weit her. Auch sie haben schon von Jesus gehört, wollen ihn kennenlernen. Nicht? Es ist der Messias, der auch für die Heiden gekommen ist. Jesaja hat das ja so geweissagt. Ein Licht zu erleuchten die Heiden. Das Heil Gottes bis an die Enden der Erde zu bringen. Jetzt haben sie gedacht, jetzt ist die Stunde da. Die Ersten sind schon gekommen. Und dann sagt Jesus aber ganz anders, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Die Verherrlichung Jesu besteht darin, dass er sterben wird? Das passt nur gar nicht in das Konzept der Jünger. Auch in unser Konzept nicht. Und dann sagt er diese starken Sätze, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Aber wer es in dieser Welt hasst, der wird es gewinnen. Also mit hassen ist jetzt nicht gemeint, was wir unter hassen verstehen. Diese Übersetzung ist eigentlich ein bisschen schwierig im Hebräischen. Es gibt so eine starke Gegenüberstellung. Man kann etwas lieben und wirklich wertachten und im Gegensatz dazu ist dann alles andere, ist dann hassen. Nicht? Aber nicht im Sinne von aktiver Ablehnung, dass man jetzt mit Hass auf diese Welt blickt, aber in diesem relativen Gedanken. Nicht? Das eine ist mir so teuer und wichtig, dass das andere darunter seine Bedeutung verliert und ich es eigentlich gering schätze. Und wer mir dienen will, der folge mir nach. Und da leuchtet es auf. das Thema. Nicht? Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist ein ganz anderes Konzept. Das sind Sätze, die die Jünger als auch wie die neugierigen Griechen sicherlich schlucken lassen. Und deswegen muss man sagen, Jesus stößt niemanden weg. Er offenbart sich jedem, der ihn sucht. Aber das, was Jesus dann von sich offenbart, schmeckt nicht jedem. Und es ist auch nicht das Konzept von Religion. Religion im weitesten Sinne und auch unsere Kirchen machen da leider mit, wollen den Menschen so ein bisschen Bestätigung geben. Aber Jesus kommt und ruft zur Umkehr, zu einem radikalen Neubeginn. Und das ist etwas ganz anderes. Und er sagt, ich werde am Kreuz mein Leben hingeben und dann wird er den entscheidenden Segen bringen. Die Bibel im Gesamtzusammenhang macht es dann klar im Neuen Testament. Dieser Segen bedeutet Vergebung durch sein Opfer, bedeutet Sieg über alle Mächte der Finsternis, bedeutet Sieg über den Tod. Wer diesem Jesus angehört, wird das Leben haben. Das ist die ganz klare Botschaft. Und jetzt stehen also die Jünger und alle, die es gehört haben, vor einer wichtigen Entscheidung. Jesus sagt, bald bin ich nicht mehr da. Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, nicht? Er wird zurück zu seinem Vater gehen und er sagt, glaubt an das Licht, solange ihr es habt. Noch bin ich da, sichtbar vor euch. Damit ihr Kinder des Lichts werdet. Damit ihr Kinder des Lichts werdet. Ich möchte noch das deutlich mal am Ende jetzt gegenüberstellen. Was Jesus hier sagt, beantwortet schon die Frage. Die sagen nicht, wir möchten Jesus gerne sehen, nicht? Wir möchten ihn kennenlernen, wir möchten wissen, wer ist eigentlich dieser Mann. Jesus beantwortet diese Frage. Aber das befriedigt nicht die Neugierde. Vielleicht sind die ja auch einfach nur neugierig gewesen. Was, ein Wanderprediger, ein Wundertäter, oder wollen wir auch mal sehen? Das macht Jesus nicht mit. Steht auch am Ende, er entzieht sich dann und verbirgt sich. Ne? Das macht Jesus nicht mit. Aber vielleicht ist es eine wirklich ernste Suche und Erwartungshaltung. Dann sind die Worte Jesu Geist und Leben. Er sagt, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das heißt, diese Worte, die gelten nicht nur damals, die gelten auch uns heute. Nicht? Jesus ist gegenwärtig in seiner Gemeinde, in der Feier der Sakramente ist er gegenwärtig, in der Verkündigung seines Wortes, in den Liedern ist er gegenwärtig, durch seinen Heiligen Geist, den er ausgegossen hat am Pfingstfest, ist er gegenwärtig, er klopft an jedes Menschenherzen Tür, er ist da und sagt, glaubt an das Licht, solange es geht. Du weißt nicht, was morgen ist. Ich sehe das ja in der Gemeinde wirklich, wie schlimm das ist. Die Leute schicken es immer hin und sagen, ja, und jetzt habe ich erstmal das und man steht in der Mitte des Lebens und dann muss alles bewältigt werden und dies und noch Kirchensanierung und so. Und das wird weggeschoben. Aber irgendwann, Leute, wisst ihr, das ist vorbei. Dann, ich sehe es bei den alten Menschen. Das ist vorbei. Da spielt sich das Leben nur noch zwischen in einem Dreieck ab. Hausarzt, Apotheke, vielleicht mal Physiotherapie und irgendwie den Alltag bewältigen. Da wird nichts mehr mit der Beschäftigung im Evangelium. Und wenn man erst mal ans Liegen kommt und die Demenz an der Tür klopft, dann ist es vorbei. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt und solange es geht. Und mit diesen Worten bietet Jesus diesen Griechen, die nun gekommen waren, Gott anzubeten, viel mehr noch an, als sie erbeten hatten. Sie hatten gesagt, wir möchten Jesus gern sehen. Wir möchten ihn kennenlernen. Und er sagt, und ihr werdet meine Kinder werden können. Ihr werdet Kinder des Lichts werden können. Ihr werdet neue Menschen werden können. Das sind gewaltige Worte, die Jesus hier sagt. Wer aber diese Botschaft ablehnt, die damit verknüpft ist, dass nämlich Jesus sagt, ich gehe an das Kreuz, werde erhöht, was geschieht dort? Er sagt, jetzt wird Gericht sein, Gottes Gericht, über die Schuld aller Menschen, über diese Welt. Es wird der Fürst dieser Welt gerichtet werden, ausgestoßen werden, nicht? Der Fürst dieser Welt, der die Gedanken und Sinne der Menschen mehr oder weniger im Griff hat, auf allen Ebenen, wir sehen das, wer ein bisschen wach ist, sieht das in den Medien, in der Politik, da geht die Lüge und die Manipulation. Und wir werden immer an der Nase herumgeführt, immer wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und man weiß nicht so richtig, was steckt eigentlich dahinter. Ich äußere mich deswegen auch nicht mehr, habt ihr vielleicht gemerkt. Ne? So im Zweiergespräch schon, aber im Großen und Ganzen äußere ich mich nicht mehr. Weil wenn du die eine Lüge meinst zu erkennen und das ansprichst, dann sitzt du schon der anderen auf vielleicht. Ach, wir haben keinen Durchblick. Gott alleine hat den Durchblick. Deswegen ist die einzige entscheidende Frage nicht, was wird eigentlich als aus dieser Welt, wo treibt das alles hin? Ich gehöre Gott an, ich bin ein Kind des Lichts in meinem Leben, ist Segen bestimmt von Gott selber, komme, was man wolle. Und mehr brauchen wir nicht. Aber wer diese Botschaft ablehnt, dass er aus einem Sünder zu einem Gotteskind werden kann durch Jesus, wer diese Botschaft ablehnt, der wird Jesus nie sehen. Damit endet ja der Abschnitt, ne? Dass es heißt, das redete Jesus und ging weg und verbarg sich. Wo Christus nicht erkannt wird, in seinem Kreuz, wo er sein Leben hingab, für dich, auch für mich, Schuldopfer zu bringen und all das zu besiegen und zu entmachten, was unser Leben zerstört, der wird ihn nicht erkennen. Er will nur erkannt werden als der Erlöser von Golgatha. Und jetzt bist du in der Entscheidung. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.